Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Christusgemeinde Emmendingen!
Feuer!
Christusgemeinde Emmendingen!
Feuer!
Okay, ihr seid da. Es freut mich. Lasst uns gemeinsam ins Wort gehen. Ich möchte Matthäus 5 lesen. Wir befinden uns in der Bergpredigt. Jesus klappert hier einige Themen ab und konfrontiert auch seine Zuhörerschaft. Und wir haben uns in den letzten Wochen auseinandergesetzt mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Und dann ging es weiter zu dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Was meint Jesus da? Wie geht er an diese Themen ran? Wir haben gesehen, dass es meistens nicht einfach nur bei diesem Gebot bleibt, ich sag mal, ganz platt bei dem Gebot bleibt, sondern dass Jesus eine Schippe tiefer schaut, unter die Oberfläche. Was führt auch zu diesen Dingen, Menschen umzubringen oder auch die Ehe zu brechen? Und er möchte die Sache an der Wurzel anpacken und in unser Herz hineinsprechen. Und das tut er auch in den nächsten Versen. Ab Vers 33 lese ich. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ja, es geht hier um das Gebot, nicht zu schwören. Und unser Miteinander im 21. Jahrhundert ist nicht so sehr von Schwüren, von Eiden und von Gelübden geprägt. Das sieht in anderen Kulturen ganz anders aus, wo man im Gespräch, im Miteinander ganz schnell dabei ist, ich schwöre bei meiner Mutter zum Beispiel, dass ich nicht lüge. Ich weiß nicht, wie euer Reden ist, aber bei Ausländern habe ich das öfter mal erlebt, ich schwöre. Dann denkst du, hä? Was ist denn los mit dir? Alter, ich schwöre. Aber im Deutschen ist es nicht so sehr, dass wir, wenn wir etwas sagen, wenn wir uns ein Wort geben, dass immer noch daran hängt, Alter, ich schwöre. Junge. Und ich habe das so gelesen, so, ja, du sollst dich schwören. Und das mit den Eiden und Gelübden, das ist ja eigentlich nicht so unser Thema. Also können wir einfach zum nächsten Text übergehen, denn da geht es um Vergeltung, seine andere Wange hinzuhalten. Und ich denke, mit dem ganzen Ukraine-Konflikt ist das ein Thema, wo vielleicht sogar einige drauf warten. Wie steht es um die Themen der Selbstverteidigung und so? Lass uns doch da reingehen. Wenn Jesus ganz zum Schluss sagt, eure Rede sei aber ja, ja, nein, nein, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen, dann geht es ihm grundsätzlich um unsere Sprache, wie wir miteinander reden. Und um zu verstehen, welche Lektion Jesus seinen Jüngern und auch uns mitgeben möchte, müssen wir uns einen Moment diese Eide, Schwüre und Gelübde anschauen, um das nachvollziehen zu können, worauf Jesus hinaus will. Und dann werden wir auch merken, selbst wenn du nicht so viel schwörst im Alltag, ist das auch von uns von Relevanz, was hier Jesus sagt. Also, am Anfang sagt Jesus in Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Jesus deutet an, dass seine Zuhörer um die Praxis des Schwörens wussten, dass das im Alltag fest verankert war, und er deswegen auch mit ihnen darüber spricht. Ein Eid, ein Schwur oder ein Gelübde bekräftigt und zementiert die Aussage, die ich tätige. Ich bleibe nicht nur dabei, was ich gesagt habe, sondern um zu sagen, dass es 100% der Wahrheit entspricht oder ich 100% daran festhalte, was ich sage, lege ich ein Eid ab oder schwöre oder lege ein Gelübde ab. Das sind teilweise auch in der Bibel Synonyme. Im deutschen Recht gibt es da hier und dort auch leichte Variationen, was was ist, aber das ist für uns nicht so entscheidend. Ihr merkt ja auch, dass es hier in dem, was Jesus zitiert, was die Leute gehört haben in seiner Zeit, du sollst nicht falsch schwören, du sollst deine Eide erfüllen. Also Schwur, Eid, auch Gelübde, das ist alles so das gleiche Themenfeld. Und tatsächlich im Alten Testament, die Leute haben richtig gehört, heißt es in 5. Mose 6, Vers 13 zum Beispiel, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Also im Alten Testament ist das voll verankert. Wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, dann sollst du deine Aussage bekräftigen mit einem Schwur. Also wir betonen unsere Ernsthaftigkeit, wir bestätigen die Tragweite unserer Aussage und wir sind auch bereit, bei Nichteinhaltung unseres Versprechens, unseres Schwurs, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Es heißt nämlich auch in 5. Mose 23, Vers 22, wenn du für den Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es unbedingt von dir fordern und Sünde würde an dir sein. Also wenn du ein Gelübde ablegst, wenn du etwas hochheilig versprichst, dann wird Gott es von dir fordern. Und wenn du es nicht tust, ist Sünde bei dir. Deswegen können wir in der Bibel, vor allem im Alten Testament, wenn jemand etwas bekräftigen möchte, sagt er seine Aussage und dann sagt er, mir soll so und so geschehen, wenn ich nicht das einhalte. Kennt ihr diese Aussage? Mir soll dies und das passieren, wenn. Oft werden diese Schwüre, die dann ausgesprochen werden im Alten Testament, gar nicht zu Ende gesprochen, sondern bei der Hälfte wird einfach abgebrochen. Aber wir wissen, ich stehe mit meiner ganzen Person hinter dem, was ich gerade gesagt habe, und ich lege alles in eine Waagschale, damit jeder weiß, ich bin zuverlässig und ich bin auch ernsthaft in dem, was ich sage. Also dort, wo, und auch in Situationen, in Momenten, wo meine Ernsthaftigkeit und meine Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, wird durch einen Schwur mit allem Nachdruck meine Aussage bestätigt. Also dort, wo es im Zweifel ist, dort, wo wir nicht ganz genau wissen, meint der Nico das wirklich so? Ich kenne ihn ja gar nicht. Linda, ist überhaupt vertrauenswürdig? Die schneidet hier rein und macht jetzt hier ein Versprechen. Und dort, wo auch im Alten Testament oder im Neuen Testament gemerkt wurde, mein Gegenüber weiß nicht ganz genau, mit wem er es zu tun hat, dass ich wirklich zu meinem Wort stehe, da lege ich einen Schwur drauf, lege einen Eid ab oder lege auch ein Gelübde ab. Dass es sich auch so verhält, mit allem Nachdruck. Und in den Psalmen singen sogar alle Gläubigen, das Buch der Psalmen ist ja ein alttestamentliches Gesangsbuch. Es sind nicht einfach nur Gedichte von Individuen, die hier etwas aufgeschrieben haben, sondern das wurde zum Gesang gebraucht. Und dort singen in Psalm 76, Vers 12, alle Gläubigen, sprecht Gelübde und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott. Alle, die ihr rings um ihn her seid, bringt Geschenke dem Ehrfurchtgebieten. Also im Alten Testament ist das ein großes Thema und findet auch viel Verwendung. Und ist für die Gläubigen der damaligen Zeit völlig normal, dass wenn wir etwas ernst meinen, dass wir das auch mit einem Schwur bekräftigen. Und so, wenn wir uns die Zeit hätten, könnten wir uns Beispiele aus dem Leben von Abraham anschauen, von Jakob, von Josef, von Elia, von Nehemia, von Esra, all diejenigen, die selber einen Schwur abgelegt haben, oder von anderen es eingefordert haben, dass sie auf den Herrn schwören sollen, dass sie bei ihrem Versprechen auch ja bleiben. Und ein Beispiel vielleicht, das ihr kennt und was vielleicht auch in unseren Tagen immer wieder Verwendung findet, der Prophet Jona, der, wie soll ich sagen, in große Not gekommen ist und Lebensangst hatte im Bauch des Fisches. Kennt ihr die Geschichte? Okay, 4, 5 Leute kennen Jona. Er ist im Bauch des Fisches und hat natürlich Panik, was jetzt passiert. Und er war Gott ungehorsam, obwohl er einen ganz klaren Auftrag hat als Prophet. Und in Jona 2, Vers 10 sagt er, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Und so gibt es so manch einen, der vielleicht im Flugzeug sitzt und da gibt es Turbulenzen. So, Herr, wenn du mich hier herausführst, dann werde ich dir mein Leben widmen. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Ideen? Ich bin so in der Krise, ich bin so in der Not. Gott, ich kenne dich nicht, aber wenn du das jetzt schaffst, dann verspreche ich dir, ich schwöre, dass ich dir dann alles geben werde. Der Herr hört bei solchen Worten sehr genau hin. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst. Herr, wenn du das, dann. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. So, jetzt, wenn wir im Alten Testament sind, okay, ja, alles klar, zur Bekräftigung, zum Beweis, dass ich zuverlässig bin, nutze ich ein Eid, ein Gelübde oder ein Schwur. So, jetzt kommt plötzlich Jesus um die Ecke und klingt auf einmal ganz anders. In Vers 34 beginnt er, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Schwört überhaupt nicht. Für manche einen ist diese ganze Diskussion um des Schwörens an dieser Stelle tatsächlich beendet. Es gibt viele Christen, die an dieser Stelle sagen, Jesus hat gesagt, sie schwören. Also ist jetzt durch das Thema. Wir legen das, was wir im Alten Testament lesen, ad acta. Und im Neuen Testament haben wir ja diese ganz klare Anweisung, bitteschön, kein Eid ablegen. Kein Schwur. Jesus ist nun einmal gekommen und hat ein paar Spielregeln verändert. Und danach richten wir uns. Und Jakobus stimmt auch sogar darin überein. Der Jünger Jakobus in Kapitel Vers 12 sagt mit allem Nachdruck, und ich bin überzeugt, dass er von diesem Wort von Jesus inspiriert war. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Also belasst es einfach mit normalen Aussagen, ein Ja oder ein Nein, eine schlichte Zusage oder auch eine schlichte Absage, aber ihr sollt nicht schwören. Wenn wir das konsequent durchziehen, dann heißt das für einen Christen, wären Eide, ein Eid abzulegen, kategorisch unmöglich. So selbst wenn wir jetzt sagen, wir schwören nicht so mal salopp, daher in unserem alltäglichen Gebrauch, wo kann es auch in Deutschland für einen Christen diese Frage geben, darf ich das jetzt ein Eid ablegen? Außerhalb des Alltags.
Vor Gericht
wird gefragt, ob ein Eid abgelegt wird.
Der Politik.
Genau, wenn du ein politisches Amt begleiten möchtest, dann wird auch ein Eid abgefragt. Oder? Im öffentlichen Dienst, wenn du ins Beamtentum gehst, haben wir einige Beamte. Können sich mal die Beamten melden? Genau. Schaut mal, die sind Jesus ungehorsam gewesen. Sie haben ein Eid abgelegt. Ist es so? Das ist eine, auch wenn es für deinen Alltag jetzt vielleicht nicht so dramatisch ist, aber wenn du überlegst, Beamter zu werden, dann hast du diese Frage. Von mir wird das jetzt verlangt, oder wenn du Soldat werden möchtest, wir werden uns in den nächsten Wochen noch mit dem Thema beschäftigen, so Soldatentum und Kriegsdienst und so weiter, das ist mir auf dem Herzen, dass wir auch darüber mal diskutieren miteinander. Ist das erlaubt? Darf ich als Richter im Gericht arbeiten? Ein Richter muss auch ein Eid ablegen. Nun, Jesus, das kann ich für mich sagen, ist meine höchste Autorität. Und wenn er etwas sagt, dann folge ich dem. Also, nicht in Perfektion, aber das ist mein Wille und mein Wunsch. Dass wenn ich sage, Jesus, koste es, was es wolle, wenn es das ist, was du willst, dann werde ich dem folgen. Ohne Kompromisse. Und an dieser Stelle könnten wir jetzt den Sack zumachen und fortschreiten. Aber beachte, was Jesus im gleichen Evangelium, Matthäus 26, ab Vers 62, tut, als er vor Gericht steht und unter Eid befragt wird. Matthäus 26, Vers 62 bis 64. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Ich erwarte jetzt von dir, dass du unter Eid aussagst. Eben gerade hat Jesus geschwiegen, habt ihr es mitbekommen? Was macht Jesus? Jesus spricht zu ihm du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Also Jesus haut da noch mal eine Schippe drauf, mit wem sie es hier wirklich zu tun haben. Der Menschensohn, der Gottessohn. Jesus wird unter Eid befragt und er entzieht sich dieser Eidesforderung nicht, sondern geht darauf ein. Denn das ist die Bedingung. Sie fragen ihn etwas, okay, er merkt wohl noch nicht, dass es uns wirklich ernst ist. Und dann zücken die Schriftgelehrten oder die Hohenpriester zücken dann das Mittel, was im Alten Testament gewöhnlich verwendet wurde. Okay, wir fordern eine Aussage auf allerhöchster Ebene. Wir brauchen eine zuverlässige Aussage, mein Freund. Hier geht es jetzt gerade um alles für dich. Wir beschwören dich, bist du bereit, ein Eid abzulegen, dass du der Christus bist? Du sagst es. Was nichts anderes ist als ein Ja. Unter Eid sage ich aus, dass ich der Christus bin. Jesus hat gerade noch gesagt, schwört überhaupt nicht. Hier legt Jesus selber einen Schwur. Und wenn wir aufmerksam das Neue Testament lesen, vor allem die Briefe des Paulus, werden wir sehen, dass Paulus seine Aussagen mehrfach bekräftigt, indem er mindestens 6-mal, habe ich gezählt im Neuen Testament, mindestens 6-mal Gott zu seinem Zeugen ruft, wenn er eine Aussage tätigt. Die Bibelcracks unter uns wissen es, dass Paulus auch mit einigen Gemeinden ein schwieriges Verhältnis hatte. Und sie ihn auch nicht so ganz akzeptiert hatten. Sie wussten nicht ganz genau, was sollen wir von diesem Paulus halten. Also Paulus hatte große Not. Und Paulus war jemand, der sich aufgerieben hat für seine Schäfchen. Und trotzdem waren die Schäfchen nicht dankbar und zuvorkommend wohlwollend, sondern haben es in Zweifel gezogen, was er gesagt hat. Und immer wieder, wenn er spricht, sagt er, ich rufe Gott zum Zeugen, ich lüge nicht, meine lieben Geschwister. Dann ist das eine Schwurformel, dass er Gott vor Gott etwas hier bekräftigen möchte. Und nicht es einfach bei einem Ja lässt. Und wenn das nicht reicht, dann können wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 27 sehen, wie Paulus sich sogar zu einem wortwörtlichen Schwur hinreißen lässt, wo er den Thessalonicher schreibt, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen wird. Also ihm ging es darum, das, was ich im 1. Thessalonicher schreibe, ist jetzt nicht einfach für euch wichtig, sondern alle Gläubigen, die ihr in die Finger kriegt, die sollen das lesen, weil das wichtig ist. Und so kommen dann auch Briefe auch nach Emmendingen an. Und das hat er den eindrücklich gemacht, indem er sie unter den Schwur gestellt hat, ich beschwöre euch. Schließlich beschreibt auch der Hebräerbrief, dass Gott dem Menschen einen Eid ablegt, nicht nur Menschen, sondern Gott selbst ist der den Menschen einen Eid ablegt und er setzt auch voraus, dass Schwüre und Eide eine Rolle in unserem Miteinander spielen. Ich lese aus Hebräer 6, Vers 13 bis 17. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Also Gott hat etwas versprochen. Dieses Versprechen hat Abraham dann auch empfangen, dass er ihn segnen wird und zu einer großen Nation macht, dass er viele Enkelkinder, vor allem Enkelkinder im Glauben haben wird, auch zu denen gehören auch wir. Und Gott hat dieses Versprechen nicht einfach nur gegeben, sondern er hat es mit einem Schwur, mit einem Eid bekräftigt. Der Hebräerbrief schreibt weiter, denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Okay? Also der Hebräerbriefschreiber im Neuen Testament erwähnt es einfach beiläufig. Menschen schwören, Menschen legen Eide ab. Das gehört dazu. Warum? Um jeglichen Widerspruch sozusagen auszumerzen, zu sagen, das, was hier gesagt wird, was versprochen wird, ist auch hochheilig, ist wirklich wichtig und von Bedeutung.
Die ganze Person stellt sich komplett dahinter und ist sogar bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn dieses Versprechen nicht erfüllt wurde. Deshalb, deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Weisung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. Also Gott sagt etwas, und Gott kennt uns Menschen, dass wir aufgrund unserer Erfahrungen, was ist ein Versprechen wert? Und wenn Gott mit einer Verheißung um die Ecke kommt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, wenn du Gott Verheißung aus der Bibel liest, kannst du dem glauben? Kannst du dem vertrauen? Gott selber bekräftigt seinen Ratschluss mit einem Eid, damit du weißt, es wankt nicht, sondern was Gott verspricht, das tut er. Wenn er etwas sagt, dann kommt es auch in die Erfüllung und er tut es auch mit einem Eid und in Wahrheit, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten und durch viele Passagen gehen würden, würden wir sehen, dass Gott immer wieder Eide ablegt, immer wieder bei seinem Namen schwört. Also, wenn wir uns das Neue Testament anschauen, können wir unmöglich die Bergpredigt lesen und meinen, dass Jesus hier das Alte Testament korrigieren möchte und etwas Neues initiieren will. Sondern was Jesus hier tut, ist, er kritisiert die Praxis seiner Landsleute, wie sie mit Schwüren, Gelübden und Eiden umgehen. Und deswegen sagt er es so dramatisch, schwört überhaupt nicht. Weil wenn ich euch sehe, wie ihr miteinander redet, dann müsst ihr es richtig klar hören. Hört auf mit diesem Dreck, was ihr da tut. Denn in der Bergpredigt leitet Jesus nicht ein, wenn es um die Gebote geht. So steht geschrieben. Und jetzt ändere ich was. Das hatten wir schon einmal vor einigen Wochen gehört. Sondern ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Wenn Jesus so einleitet, dann bezieht sich Jesus auf Dinge, die seinen Zuhörern beigebracht wurden. Also was sie vom Hörensagen aus dem Gesetz wussten. Was die Prediger und Pastoren der damaligen Zeit so gepredigt haben. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und da wurde auch vieles Richtiges gesagt. Aber im Anschluss kritisiert dann Jesus, was sie dann auch noch daraus gemacht haben. Dass sie das, was Gott eigentlich gegeben hat, dass sie das verdrehen, dass sie das passbar machen für sich selbst. Und im Folgenden sehen wir, dass Jesus das auch beschreibt, wie sie das missbraucht haben, dieses Schwören und Eide ablegen. Und wie das konkret aussah, sehen wir in den Versen 34 bis 36. Vielleicht habt ihr, bevor wir uns die Verse durchlesen, vielleicht habt ihr noch im Ohr, dass im 5. Mose hieß, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Also wenn du ein Eid ablegst und ein Versprechen ablegst, dann sollst du wissen, Gott hört dich. Und deswegen ist nicht verwunderlich, dass die Schrift oder die Hohenpriester Jesus beschwören bei dem lebendigen Gott. Und Paulus auch wieder sagt, wenn er etwas bekräftigen möchte, ich hole Gott zu meinem Zeugen. Ist immer der Bezug zu Gott ganz klassisch nach alttestamentlichen Formen. So, aber jetzt schauen wir uns mal an, was Jesus hier kritisiert. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Und jetzt kommt der Missbrauch, was in den Tagen gemacht wurde. Weder bei dem Himmel. Ich schwöre beim Himmel. Moment, sagt Jesus, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Noch bei der Erde, ich schwöre bei der Erde und bei der Erschöpfung. Moment. Weder beim Himmel noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel. Noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Also worum geht's? Die Leute in der damaligen Zeit haben es vermieden, zu sagen, ich schwöre beim allmächtigen Gott oder beim Herrn, sondern sie haben einfach zwar wertvolle, gewichtige Dinge genannt, aber immerhin haben sie ja nicht den Namen Gottes missbraucht. und haben bei aller möglichen Dinge geschwört. Wir schwören beim Tempelschatz, bei Jerusalem, bei Himmel, bei Erde. Und zeigen damit, hey, ich bin vertrauenswürdig, ich schwöre bei diesen wichtigen Dingen. Genauso, mein Vater hat mir mal erzählt, er war mit einigen in der Armee damals, in der Sowjetunion, hat er ein paar Kollegen gehabt, die kamen aus einem gewissen Kulturkreis und die haben immer auch mit, ey, ich schwöre, ja, gesprochen. Und die haben immer bei ihrer Mutter geschwört. Und also wenn sie gemerkt haben, oh, die Luft wird dünn, ich schwöre bei meiner Mutter. Und mein Vater hat mir gesagt, immer wenn sie gesagt haben, ich schwöre bei meiner Mutter, wollten sie den Anschein geben, dass sie es ernst meinen. Aber in dem Augenblick wusstest du, jetzt lügen sie wie gedruckt. Alles, was danach kam, ist erstunken und erlogen. Und das hat sich immer wieder bewahrheitet. Aber man hat, indem man bei seiner Mutter geschworen hat, hat man ein Gefühl, eine Atmosphäre geprägt. Boah, hey, bei seiner Mutter. Schwörst du bei deiner Mutter? Das ist ja krass. Aber immerhin habe ich nicht beim Allmächtigen geschwört. Und wenn der Name Gottes unerwähnt bleibt, so war die Vorstellung und die Praxis in den damaligen Tagen. Wenn der Name Gottes einfach unerwähnt bleibt, dann sind unsere Versprechen nicht so bindend und auch von geringerer Bedeutung. Und wenn ich das dann nicht tue, dann ist das eigentlich halb so schlimm. Weil ich habe ja Gott nicht beim Namen gerufen. Also sie haben das Gebot, was Gott gegeben hat, wie wir schwören sollen, haben sie einfach komplett verkehrt, haben sie umgangen oder passbar gemacht für ihren alltäglichen Gebrauch, um sich selbst mehr Status zu produzieren. Ich bin glaubwürdig in dem, was ich sage. Die Versprechen, die ich gebe, darauf kannst du dich voll verlassen. Aber ich sage es nicht bei Gott, weil ich eigentlich in Wahrheit doch nicht weiß, ob ich das, was ich sage, auch wirklich so meine. Und Jesus korrigiert sie. Hey Leute, ihr schwört beim Himmel. Wer hat denn gemacht? Wer droht im Himmel? Wer thront über der Erde? Wem gehört Jerusalem? Und selbst wenn du diese ganzen Dinge nimmst, dann denkst du, du kannst einfach bei deinem Haupt schwören. Hey, Gott gehört dein Kopf. Du bist doch nicht mehr in der Lage, deine Haare in ihrer Farbe zu verändern. Ich habe einen Teenie in meiner Gruppe, gefühlt hat sie jede Woche eine andere Haarfarbe. Aber ist nur übertrieben. Wir sind nicht in der Lage zu sagen, jetzt will ich mich ganz toll anstrengen, jetzt ist schwarz. Einige würden sich das vielleicht wünschen. So die alte Haarfarbe. Wer sehnt sich danach? Wir müssen kürzlich diese Dinge verändern, aber wir sind nicht in der Lage, aus uns selbst heraus diese Dinge zu tun. Auch wir. Dieses Ding, ich schwöre halt nicht bei den Dingen, aber bei mir selbst, weil ich Chef über mein eigenes Leben bin. Hey, wie kommst du da drauf? Alles, was du lebst, alles, was du siehst, das gehört Gott. Unsere Worte und Taten, das ist das, was Jesus damit sagen möchte, unsere Worte und Taten haben in jeder Hinsicht eine Bedeutung für Gott. Nicht erst, wenn du seinen Namen anrufst zur Bekräftigung, zur Würzung deiner Redeweise. Das bedeutet, man hat sich in den damaligen Tagen ein System erschaffen, in dem man einen total frommen und respektablen Anstrich vorweist. Einen frommen und respektablen Anstrich. Aber der dient eigentlich nur dazu, seine eigene Täuschung und seine eigene Unglaubwürdigkeit zu vertuschen. Das waren unehrliche Menschen. Es war eine Gesellschaft, die unehrlich war im Miteinander. Die nicht darüber nachgedacht hat, was sie sagt, welches Wort sie gibt. Und das bekräftigen sie mit allerlei Formeln, um sich irgendwie, hey, ich bin wer und ich weiß, was ich sage und ich bin zuverlässig in meiner Wahrheit. Bist du ein falscher 50er? Kennt man hier diesen, ja, du bist nicht echt. Du bist fake. Und meine Lieben, das ist vergleichbar mit dem Verbot zum Ehebruch, was wir das letzte Mal uns angeschaut haben. Die haben natürlich gepredigt, die Ehe zu brechen ist verboten. Aber wenn meine Frau den Toast verbrennt, dann darf ich mich scheiden lassen. Also ich habe eine lasche Scheidungspraxis und heirate neu, aber ich habe ja nicht die Ehe gebrochen. Und Jesus sagt, hey, ihr vertuscht euren faktischen Ehebruch, indem ihr einfach euch das hinbiegt, nur weil deine Frau das Essen nicht richtig zubereitet hat. Und das ist jetzt kein Witz, das war tatsächlich in den damaligen Tagen so. Wenn irgendetwas nicht gepasst hat, auch in der Küche, dann konntest du dich scheiden lassen. In dem damaligen Gesetz der Menschen, aber nicht aus Gottes Perspektive. Und deswegen spricht Jesus knallhart und sagt, faktisch seid ihr alles Ehebrecher, meine Freunde, weil ihr hier scheidet, aber die Ehe ist ja heilig, wir brechen sie ja nicht. Und genauso geht man mit dem Gebot des Schwörens um und nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Was Jesus hier sagt, es ist sehr, sehr total und sehr ultimativ, ist natürlich bewusst plakativ und auch pauschal. Aber das Neue Testament spricht sich insgesamt nicht gegen den rechtmäßigen Gebrauch von Eiden und Gelübden aus. Also für die Beamten unter uns, für die Soldaten, die Richter werden wollen vielleicht mal. Das ist im Neuen Testament kein Problem. Der richtige Gebrauch, der wird im Alten wie im Neuen Testament verwendet. Jesus geht hier von einem Ideal aus, das erstmal keine Ausnahmen kennt, wie zum Beispiel ein Paulus oder auch sogar Gott, die ihren kritischen Gegenüber heilige Versprechen schwören. Gott tut es, Paulus tut es im Neuen Testament. Aber Jesus möchte nicht gleich auf die Ausnahmen gehen. Jesus kann, ähnlich wie bei dem damaligen Thema vom letzten Mal, beim Thema Scheidung und Wiederheirat, kann Jesus markig das Ideal präsentieren und damit seiner Gesellschaft den Spiegel hinhalten, ohne gleich sämtliche Ausnahmen differenziert zu behandeln. Wir haben oft die Forderung, wenn jemand spricht, dass er wahnsinnig differenziert spricht. Man muss alles von jeder Seite erstmal beobachten und auch erstmal einwenden, aber wenn jemand mal markig daherkommt, und mal einen Nagel reinschlägt für eine Grundwahrheit. Aber ja, jetzt musst du auch von dieser Seite betrachten. So ist unser Reden heutzutage geprägt. Jesus hätte ganz schlechte Karten in unserer Kultur. Das war okay, das war in Ordnung, einmal so eine krasse Aussage zu tun. Schwört überhaupt nicht. Aber Jesus, der Herr tut es doch selbst. Und Paulus wird es später auch tun. Und du, Jesus, wirst es später auch tun. Ja, was geht um das Ideal? Was du mit deinen Worten machst. Und wenn ich jemanden wachrütteln möchte, wenn ich jemanden zeigen möchte, hey, es geht so nicht weiter, wie du sprichst, wie du redest, wie du mit deinen Versprechen umgehst, wie du mit der Wahrheit umgehst, dann muss ich dir auch mal krass den Spiegel hinhalten, mit einer markigen Aussage, dass du aufwachst. Und nicht, ja, weißt du, die Sache ist die, man kann das ja auch alles ganz anders sehen. Und wenn man das beachtet und das berücksichtigt, dann so wacht niemand auf, meine Freunde. Es braucht auch mal in der Ansprache was Magiges, was Radikales. Und Jesus ist ein Meister der radikalen Sprache. In der Bergpredigt, die alle so sehr schätzen, so sehr lieben, aber vielleicht gar nicht im Detail kennen. Und darum folgert Jesus ganz zum Schluss: Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein, was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Und damit konfrontiert er die Leute, alles, was euch schon hier in eurem Herzen schimmert, wie ihr euch positionieren könnt und euren Anstrich wahren könnt, eigentlich für eure eigene Unglaubwürdigkeit, das kommt nicht von Gott. Auch wenn ihr meint, mit Gott im Einklang zu sein. Und natürlich heißt es hier nicht, ihr ja, ja, nein, nein. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, heißt das. Weil in unserer Kultur, wenn du sagst, ja, ja, dann bedeutet das wohl ein bisschen was anderes, was Jesus meinte. Wir praktizieren in Deutschland, in unserem Alltag, vielleicht keine Schwüre. Und denkst, okay, ich bin fein raus, ich bin kein Soldat, ich bin kein Richter, ich habe kein politisches Amt, ich bin jetzt auch gerade nicht vom Gericht und ein Beamter will ich auch nicht werden. Wir praktizieren in unserem Alltag nicht so sehr diese Schwüre und Eide, aber dennoch sprechen auch wir vollmundige Versprechen aus in den Familien, unter Kollegen, mit Freunden, die in der Sache sehr wohl einem Schwur gleichkommen. Wo wir es nicht einfach dabei belassen sagen, ja, du hast meine Zusage, sondern wo wir sehr, sehr eindringlich unser Versprechen draufdrücken und am Ende des Tages in der Sache, im Vokabular ist es vielleicht anders, aber in der Sache landen wir dann im selben Topf, dass die Person sehr eindeutig von unserer Zuverlässigkeit überzeugt werden soll und wir Dinge sehr deutlich versprechen. Die Frage ist, warum machen wir eigentlich Versprechen? Warum versprechen wir Dinge? Und noch interessant ist, warum fordern wir Versprechen ein? Überlegt mal, als ihr Kind wart oder mit euren eigenen Kindern und ihr eine Sache in Aussicht stellt, wir machen diese Reise oder wir gehen, keine Ahnung, ins Stadion, wir gehen in den Freizeitpark. Gab es da mal diese Aussage von euch selber als Kinder oder von euren eigenen Kindern? Versprichst du das? Kennt ihr das? Versprichst du das? Warum fragt ein Kind, versprichst du das? Wir fragen, wir fordern das Versprechen ein, weil wir tief in uns Enttäuschung erlebt haben, dass Menschen nicht zu ihrem Wort standen, auch Väter und Mütter nicht zu ihrem Wort standen. Und das Kind sich nochmal rückvergewissern muss, du hast gerade etwas gesagt, was wir machen. Versprichst du mir das? Wir misstrauen. Wir misstrauen einander, weil unsere Erfahrung zeigt, dass unser Ja oft ein Nein ist. Und unser Nein ein Ja. Darum ist unser Miteinander auch davon geprägt, versprichst du das, was du sagst? Gerade wenn wir in Konflikten sind oder im Streit, wo Entzweiung herrschte und man versucht, wieder zueinander zu kommen. Und man sagt, ja, wir wollen uns besser, wir wollen in diese Richtung. Ja, versprichst du das auch? Ja, warum fragt man diese Frage? Ich möchte, dass du dich mit deiner ganzen Person wirklich dazu verpflichtest. Und das kommt einem Schwur ziemlich gleich und prägt auch unser Miteinander. Und was Jesus uns auch in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert in Deutschland, hier weitergeben möchte, unter Gottes Kindern, sollte das eigentlich nicht nötig sein. Ein Paulus hat Kritiker vor sich und dann sieht er keinen anderen Ausweg, dass er sagt, ich rufe Gott zum Zeugen, es ist so. Aber eigentlich, worauf Jesus hinaus möchte, wenn wir Kinder Gottes sind und miteinander sind, dann sollte unsere Rede rein sein und einfach. Und dass wenn jemand von mir ein Versprechen fordert, ich mich selber fragen sollte, das ist eigentlich eine Kritik an meine Person. Hey, und ich habe auch in unserer Gemeinde, habe ich schon Momente erlebt, wo mir Leute hochheilig was versprochen haben. Ins Gesicht. Und mich maximal enttäuscht haben. Noch eine Runde. Wie sieht es jetzt aus? Können wir in diese Richtung gehen? Ja, ich verspreche es. Und wieder radikal davon abweichen, was sie versprochen haben. Und Jesus will, unsere Worte sollen aufrichtig sein, sollen glaubwürdig sein, dass wir keine weiteren Beteuerungen mehr nötig haben. Und auch ich habe ganz gewiss schon Dinge in Aussicht gestellt, nicht mit einem Schwur. Ich habe ja nicht bei Gott gerufen, weil ich vielleicht gerne einfach gemocht werden möchte. Wenn mich jemand fragt, sage ich schnell, ja, ich bin dabei. Weil ich weiß, das schafft jetzt Nähe in diesem Augenblick. Aber wenn ich mir Zeit nehmen würde und mein Herz schauen würde, was denke ich eigentlich wirklich? Kann ich die Wahrheit jetzt sagen? Nein, das wäre jetzt in diesem Augenblick zu krass. Ich fliehe aus diesem Moment, in dem ich ein schnelles Ja sage, ein schnelles Versprechen abgebe, ohne darüber nachzudenken, was ich eigentlich sagen müsste in diesem Augenblick. Und Jesus fragt uns heute, was sagen wir? Was sprechen wir aus? Was versprechen wir? Wie vertrauenswürdig, liebe Christusgemeinde, sind wir, wenn wir miteinander sprechen? Wie zuverlässig sind wir im Miteinander, im Füreinander? Wie sehr ist das, was wir miteinander tun, wie sehr kann man darauf zählen? Stehen wir zusammen, was wir ja als Mitglieder mal versprochen haben? Ich verspreche, ich will in diese Richtung gehen. Wie ehrlich und wahrhaftig sind wir eigentlich, wenn wir miteinander reden oder wenn wir mit anderen Menschen reden? Machen wir gerne Zusagen ohne, und Versprechen, ohne einen Augenblick darüber nachzudenken, ob wir überhaupt in der Lage sind, auch unser Wort zu halten? Dieses Wort, damit komme ich zum Schluss, dieses Wort aus Matthäus 5 deckt auf, dass auch wir dazu neigen, ich warte kurz, denn ein spannender VW-Bus fährt hier neben mir her. Dieses Wort aus Matthäus 5 deckt auch bei uns auf, dass auch wir Systeme erschaffen, die eigentlich nur dazu dienen, unsere eigene Unglaubwürdigkeit und Unzuverlässigkeit zu vertuschen. Und ich möchte dich fragen, ich möchte eine ehrliche Antwort tatsächlich. Hast du schon erlebt, dass du enttäuscht wurdest, weil jemand ein Versprechen gegeben hat und es gebrochen hat? Wer hat diese Enttäuschung schon mal erlebt? Schau mal um. Bleib mal oben. Preis den Herrn, sind das nur Menschen gewesen, die da draußen sind. Hey, wenn fast jeder hier die Hand hebt, dann könnt ihr doch davon ausgehen, dass auch jeder auch selber sich schuldig gemacht hat in diesem Tag. Wir sind halt schnell dabei über die Enttäuschung, die uns zugefügt wurde. Ja, genau, ich erinnere mich daran. So jemanden kenne ich, Prediger, von dem du da sprichst. Jesus möchte aber sein Zuhören nicht sagen, na, kennt ihr die anderen? Wir, meine Lieben, wir sind mittendrin, weil wir selber oft unglaubwürdig sind und unzuverlässig. Und ehrlicher wäre es, mal ein Nein zu sagen, anstatt ein Ja, wenn wir denn dazu stehen. Und somit ist das ein Wort, mein Lieben, was uns auch in die Umkehr führen sollte. Sollen wir gleich miteinander aufstehen und singen, dass wir auch Buße tun. Herr, vergib uns. Herr, vergib uns, dass unsere Worte so lax sind. Dass unsere Worte, ja, wir schwören nicht bei deinem Namen, aber wir haben einen Schein, den wir vor uns hertragen. Und ich möchte 2. Timotheus 3, Vers 13 zum Schluss euch lesen. Weil wir alle auch in diesen Dingen oft straucheln und fallen. Welche Hoffnung haben wir, wenn Jesus das auch uns entgegenhält? Im Neuen Testament heißt es an dieser Stelle, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Einmal, wenn wir untreu sind, und das sind wir alle miteinander, er bleibt treu. Warum? Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir haben es hier mit einem Jesus zu tun, der möchte, dass wir in der Begegnung mit ihm und Gemeinschaft mit ihm immer ähnlicher werden. Aber Jesus weiß, dass unsere Worte immer mal wieder unglaubwürdig sind und unzuverlässig. Darum sagt er, wenn du versagst, ich werde nicht versagen. Denn was ich dir versprochen habe und mit einem Eid abgelegt habe über dein Leben, ich halte mich daran. Komm zu mir, komm in meine Nähe. Vergebung ist möglich und auch Veränderung ist in meiner Gegenwart möglich. Und wenn du fällst, erinnere dich daran, ich bin nicht wie du. Ich ändere mein Versprechen nicht, sondern mein Versprechen gilt dir und es bleibt auch ewig bestehen. Amen.